vor ein paar Jahren habe ich so einen Nebenjob gehabt und das war eine kleine Firma und dort haben wir öfters Hebebühnen ausgeliehen. Das war so eine Handwerkerfirma und dann leihen wir die Hebebühne aus und machen dann unsere Arbeit, irgendwas oben an der Decke, im Kabelkanal oder sowas. Und meistens haben wir die Hebebühne für mehrere Tage ausgeliehen. Also es lohnt sich nicht, eine Hebebühne morgens auszuleihen und dann abends wieder zurückzugeben. Dann haben wir sie für 2-3 Tage behalten und dann wurde die wieder abgeholt. Nun, und die Hebebühne, die ist so ähnlich wie ein Auto, hat auch einen Schlüssel, weil es ist eine große Firma, damit die einfach nicht jemand mitnimmt oder einfach macht, was er will damit, gibt es so einen Schlüssel, wie im Auto. Man steckt ihn ein, dann geht die Hebebühne auch. Nun, und mein Vorgesetzter damals hat mir gesagt, dass ich den Schlüssel ins Lager hochbringen soll, wenn ich fertig bin. Und dann war ich fertig und dann saß ich schon im Auto und dachte ich mir so, ah ja, ich muss doch den Schlüssel hochbringen. Ah, egal, ich habe nicht so Lust gehabt und dann habe ich ihn aber mitgenommen, dachte mir, das wird schon passen. Als ob, ich werde das ja schon irgendwie hinbekommen, morgen ihn wieder mitzunehmen. Dann am nächsten Tag, ja, da habe ich ihn halt zu Hause vergessen. Dann durfte ich wieder nach Hause fahren, den Schlüssel holen. Naja, weil ich eben den Schlüssel zu Hause vergessen habe. Und jeder von euch kennt sowas. Wir alle vergessen extrem viele Sachen. Wir vergessen vielleicht Termine, Aufgaben, wir vergessen vielleicht Menschen, irgendwelche Geschichten, die uns erzählt worden sind. Und irgendwie ist es so ein Problem der ganzen Menschheit, dass wir einfach so vergesslich sind. Und wir haben alle Wege und Mittel gefunden, das irgendwie ja, zu umgehen. Zum Beispiel, wir haben einen Kalender, sei es in der Papierform oder im Handy. Jeder von euch benutzt wahrscheinlich einen Kalender, trägt was ein, damit wir nichts vergessen. Oder genauso gibt es auch Erinnerungen. Auf dem Handy gibt es eine App dafür, die uns immer wieder eine Mitteilung gibt, dass wir was machen müssen oder halt erinnert werden müssen. Wir machen zum Beispiel auch Bilder. Warum? Damit wir die Erinnerung besser in unserem Kopf behalten können. Und genauso auch, warum sagen wir zu unserem Partner, ich liebe dich? Eigentlich, so gesehen, könnten wir es ihm einmal am Anfang von unserem Leben sagen und dann würde er es ja wissen fürs ganze Leben. Ja, aber irgendwie funktioniert es ja nicht so, weil wir eben vergesslich sind. Wir brauchen das so oft. Und ja, dieses Problem fängt schon ganz früh an, im Kindesalter. Man sagt dem Kind, man soll das Zimmer aufräumen und irgendwie vergisst es auf einmal. Und ja, Hausaufgaben machen werden auch vergessen. Fürs Essen dankbar zu sein, wird irgendwie auch vergessen. Nun, und dieses Problem bleibt auch in unserem geistigen Leben irgendwie nicht aus. Wir sind auch dort echt oft vergesslich. Wir vergessen so oft, wie gnädig Gott zu uns ist. Wir vergessen so oft, wie geduldig er ist. Wir vergessen so oft, wie groß Gottes Taten sind. Sei es in der Bibel oder auch in unserem Leben. Wir vergessen es. Und deswegen habe ich auch die Predigt so überschrieben mit, hast du es schon vergessen? Mit dieser Frage, was haben wir vergessen? Und ich glaube, dass wir oft vergessen, wie groß Gottes Taten zu uns sind. Und wir wollen heute weitermachen in Josua 4. Und das letzte Mal haben wir uns ja eigentlich schon Josua 3 angeschaut, wie das Volk durch den Jordan gezogen ist. Aber Gott hat es an dieser Stelle für wichtig geachtet, ein zweites Kapitel über diese Geschichte zu schreiben. Und deswegen wollen wir uns nochmal diese Geschichte anschauen, aber diesmal aus einer anderen Perspektive. Letztes Mal haben wir uns angeschaut, dass Josua Mut gebraucht hat, diese Entscheidung zu treffen, voranzugehen. Und heute wollen wir uns anschauen, dass Gott souverän dieses Volk durchgeführt hat, aber dieses Volk auffordert, sich daran zu erinnern, es im Gedächtnis zu behalten, es nicht zu vergessen, was er gemacht hat. Nun, und der erste Punkt, den wir uns anschauen wollen, ist ganz einfach. Gott schafft Erinnerungen. Und wir haben ja vorhin schon einen Text gelesen und wir kennen alle diese Geschichte. Wir kennen diese Geschichte, wie dieses Volk hindurchzieht. Und ich will zuerst mit euch anschauen, wie groß Gott eigentlich in dieser Geschichte ist. Ich will mit euch anschauen, wie souverän er über dieser ganzen Geschichte thront und wie er alles in dieser Hand hat. Weil, wie sollen wir uns an etwas erinnern, was Gott nicht gemacht hat? Also Gott macht etwas, Gott macht ein Wunder oder Gott schafft etwas, Gott ist gnädig und genau daran sollen wir uns erinnern. Und deswegen will ich mit euch anschauen, was hat Gott gemacht? Und der erste Unterpunkt, den wir uns anschauen wollen, ist, dass er durch das Volk souverän war, durch das Volk Erinnerung geschafft hat. Was meine ich damit? Gott war derjenige, der eine ganze Menschenmasse, und es ist wirklich eine Menschenmasse, es sind ungefähr 2 Millionen Menschen gewesen, vielleicht ein bisschen weniger als 2 Millionen durch die 2,5 Stämme, die gefehlt haben, aber 2 Millionen Menschen standen vor diesem Jordan und Gott hat ihr Herz gelenkt, dass sie durch diesen Jordan durchgehen. Und wenn wir ehrlich sind, Josua können sich auf den Kopf stellen und alles machen, wenn das Volk einfach keine Lust hat, dann geht es nirgendwo hin. Und deswegen hat Gott dieses Volk gelenkt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, das Teamcamp vor ein paar Jahren, da war ich noch Teilnehmer, da war ein starker Sturm. Es war, man könnte sagen, ein kleiner Tornado, aber Tornado hört sich immer so, ja, so schlimm an. Auf jeden Fall war das ein ja, starker Wind, ein starker Sturm und es war so, wir haben Mittag gegessen zusammen und auf einmal, es war ein großes Zelt, das ist dieses Gemeindezelt, was wir immer wieder aufbauen, und auf einmal ist das Zelt hochgeflogen und war weg. Und jeder ist durcheinander gelaufen. Die einen wussten nicht, wohin mit sich, die anderen sind zu den Klos runtergelaufen. Also ich bin auch zu den kleinen Zelten hingelaufen, was auch keinen Sinn macht. Die anderen haben sich hinter die Autos versteckt. Die letzten haben noch Essen irgendwo mitgenommen. Und jeder hat irgendwie irgendwas gemacht. Es war Panik. Niemand wusste, wohin mit sich. Und da konnte sich niemand vorne hinstellen und sagen, Leute, komm, wir gehen mal runter. Nein, das geht nicht. Wenn Panik ausbricht, dann kann kein Mensch irgendwie eine Volksmasse oder Menschenmasse irgendwo hinlenken. Und genauso war es auch bei Josua. Josua könnte alles machen, wenn das Volk ihm nicht gehorcht hätte, ja, würde er dumm dastehen. Er würde dann wahrscheinlich nur alleine durch diesen Jordan gehen. Und deswegen ist es so wichtig, Gott hat dieses Volk geführt und Gott hat Josua dazu gebraucht, diese Menschen durchzuführen. Und diese Menschen sind, also verschiedene Quellen, wahrscheinlich durch diesen Jordan gegangen und der war mindestens 30 Meter breit und manche sagen auch 1 Meile breit. Ihr könnt euch aussuchen, wie breit es war, aber 30 Meter sind schon sehr viel Wasser. Es steht nicht, sondern es fließt und dieses Volk ist da durchgegangen und ich will einfach nochmal kurz Vers 8 vorlesen. Und die Kinder Israel taten so, wie Josua geboten hatte. Und da sehen wir, Gott benutzt Josua, um dieses Volk hindurchzuführen. Aber eigentlich ist Gott derjenige, der drüber steht und dieses Volk führt. Nun, das Zweite ist, dass er durch die Priester sich groß gezeigt hat. Und bei den Priestern ist es das gleiche Argument. Die Priester haben genauso Josua gehorcht. Und Gott hat es geschaffen, dass sie Josua gehorchen. Ich lese nochmal Kapitel 3, Vers 6. Und Josua sprach zu den Priestern und sagte, nehmt die Lade des Bundes auf und zieht vor dem Volk hinüber. Und sie nahmen die Lade des Bundes auf und zogen vor dem Volk her. Und Vers 8 sagt es Gott zu Josua, aber er gebraucht ihn ganz bewusst und sagt, okay Josua, du bist mein Werkzeug, du sagst es den Priestern, aber eigentlich ist Gott derjenige, der das gesagt hat und ist Gott derjenige, der diese Priester losgeschickt hat. Und ist Gott derjenige, der über all dem steht. Aber Gott hat sich nicht nur durch das Volk und durch die Priester groß gemacht, sondern auch durch Josua selbst. Weil Gott schon sehr, sehr früh angefangen hat, diesen Mann vorzubereiten. Er hat vor knapp 40 Jahren, also von dieser Geschichte ausgerechnet, vor 40 Jahren angefangen, diesen Mann vorzubereiten, diesen Mann zu schleifen, diesen Mann zu ermutigen. Wir können nachlesen in 2. Mose 17, Vers 14, wie Mose Dinge aufschreibt für Josua. Und dann in dieser ganzen Geschichte in Kapitel 3 und 4, was macht Gott? Gott macht Josua groß vor den Augen des Volkes. Er kündigt das in Kapitel 3, Vers 7 an. Und der Herr sprach zu Josua, an diesem Tag will ich beginnen, dich in den Augen von ganz Israel groß zu machen, damit sie wissen, dass ich, so wie ich mit Mose gewesen bin, mit dir sein werde. Und was macht Gott? Kapitel 4, Vers 14, was wir auch gelesen haben. An diesem Tag machte der Herr Josua groß in den Augen von ganz Israel. Und sie fürchteten ihn, wie sie Mose gefürchtet hatten, alle Tage seines Lebens. Wir sehen auch hier, Josua hat nicht was gemacht. Er hat sich nicht besonders groß gemacht. Er hat nicht irgendwas Besonderes gemacht, sondern Gott hat ihn groß gemacht. Und es ist Gottes Tat, es ist Gottes Regierung, Gottes Souveränität. Und das Letzte, was irgendwie so eigentlich am meisten auf der Hand liegt, ist durch den Jordan, dieses Wunder selbst, wie Gott diesen Jordan, diesen Fluss einfach hat stehen lassen. Und die ersten drei Punkte, oder eigentlich alle vier Punkte, kann kein einziger Mensch machen. Und jetzt würdet ihr euch vielleicht denken, gut, aber einen Fluss zu stauen, eigentlich machen wir das ja oft. Und da habe ich eine kleine Geschichte dabei, und zwar, wir schreiben das Jahr 1924. Und in, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, St. Francis Reservoir, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, also es ist in der Nähe von Los Angeles, da wurde ein Staudamm gebaut. Und dieser Staudamm, der wurde fertiggestellt bis 1926, also 2 Jahre lang, und hatte ein Fassungsvermögen von 45 Millionen Kubikmeter Wasser. Damit wir es uns vorstellen können, es ist ungefähr, also es passt 1000 Mal in den Bodensee rein. Der Bodensee ist 1000 Mal so groß. Nun, und es ist eigentlich schon sehr viel Wasser. Und dieser Staudamm wurde gebaut, und 1928 war das erste Mal sozusagen, dass dieser Staudamm voll mit Wasser war. Und es war der 7. März. Und keine Woche später, am 12. März, da wurden Risse entdeckt. Und dann, was macht man bei sowas? Dann holt man sozusagen den, der dafür verantwortlich ist, also dieser Bauleiter, dieser Projektleiter, der hieß William. Und der hat diese Risse angeschaut. Und ich habe auch Bilder gesehen, diese Risse sind echt wie so eine Handbreit, also echt groß. Und der hat es sich angeschaut und gesagt, ja, das ist eigentlich, also unbedenklich. Das ist bei Beton reißt er manchmal, aber das passt schon, das ist stabil genug. Nun, und am selben Tag in der Nacht, 3 Minuten vor Mitternacht, was ist da passiert? Was wahrscheinlich niemand hoffen würde, der ist einfach gebrochen. Und das ganze Wasser, diese ganze 45 Millionen Kubikmeter Wasser, ist das Tal hinuntergeflossen, hat 550 bis 600 Menschen in den Tod gerissen. Klar können wir heute sagen, ja, das sind jetzt 100 Jahre später, wir bauen größere und bessere Dämme, das ist alles viel besser. Aber nein, auch damals und heute, wir können einen Fluss nicht einfach stoppen. Wir können nicht hingehen, auch wenn wir so lange Zeit haben, wir können ihn nicht stoppen. Wir können ein bisschen versuchen zu stauen, aber nicht stoppen. Und genau das macht Gott aber. Er geht hin an diesen Jordan und sagt, okay, wisst ihr was? Ich stoppe ihn einfach. Ich halte meine Hand davor. Und Gottes Hand hat keine Risse. Gottes Hand bricht irgendwann mal nicht weg. Gottes Hand braucht nicht 2 Jahre, um aufgebaut zu werden. Gottes Hand stellt sich hin und ist wie eine Mauer. Und da kommt kein einziger Tropfen Wasser hindurch. Es bleibt einfach stehen. Und das können wir nachlesen, Josua 3, Vers 16. Da blieben die von oben herabfließenden Wasser stehen. Sie richteten sich auf wie ein Damm, sehr fern bei Adam, der Stadt, die seitwärts von Zaretan liegt. Und die zum Meer der Ebene, dem Salzmeer hinabfließenden Wasser, wurden völlig abgeschnitten. Das ist unser Gott. Da sehen wir, wie er einfach groß ist, wie er über all dem thront und wie er souverän über all dem ist. Und wenn wir solche Geschichten lesen, sitze ich manchmal dran und denke mir, oder ich wünsche mir oft so, das wäre schon was Besonderes, wenn wir auch sowas erleben würden. Wir gehen irgendwo hin und dann passieren solche Wunder, irgendwelche Naturphänomene oder irgendwas Besonderes. Aber wenn wir ehrlich sind, und ich gehe nicht davon aus und bin mir relativ sicher, dass wir in diesem Leben wahrscheinlich nicht so ein Naturphänomen irgendwie beobachten können oder sehen werden. Wir werden wahrscheinlich nicht so riesige Wunder sehen wie damals. Aber trotzdem glaube ich, dass heute Gott derselbe ist wie damals. Und trotzdem glaube ich auch, dass heute Gott viele Wunder tut, dass er in vielen Situationen bewusst über uns steht, bewusst alles in der Hand hat, aber wir es oft nicht sehen oder wir es vielleicht vergessen. Und ich saß in der Vorbereitung und habe darüber nachgedacht, über die letzten 5 Jahre unserer Gemeinde. Und über die letzten 5 Jahre, da sind mir 2 Geschichten eingefallen, die wahrscheinlich den meisten von euch noch hängen geblieben ist. Die erste Geschichte war während Corona mit Viktor Schanz. Der lag in der Intensiv und eigentlich, ja, war mehr oder weniger die Hoffnung verloren. Und die Kinder und die Ehefrau von ihm haben sich zu Weihnachten keine Geschenke gewünscht, sondern nur gewünscht, dass er nach Hause kommt. Wir haben uns hier getroffen, wir haben uns gebetet. Als ganze Gemeinde, bestimmt könnt ihr euch noch alle daran erinnern. Und was ist passiert? Er ist gesund geworden. Er ist nach Hause gekommen und er lebt immer noch. Und dann vor 2 Jahren, ich weiß nicht, ob ich euch daran noch erinnern könnt, ist Noah mit dem Kopf von 5 Meter auf Beton gefallen. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns hier getroffen, wir haben gebetet. Und was war mit Noah? Eigentlich hat niemand gesagt, dass er überleben wird. Niemand. Und wir haben gebetet und Gott hat ein Wunder gemacht. Und ein paar Wochen später saß dieser kleine Junge auf dem Fahrrad und ist wieder Fahrrad gefahren, obwohl er ja eigentlich einen gebrochenen Kopf hatte. Und dem ist nichts irgendwie. Er hat einen vollen Verstand, er hat keine Schäden am Körper. Und auch das ist ein Wunder. Mit Viktor Schanz, mit Noah. Und ich will hier auch nicht falsch verstanden werden. Wir sollen nicht für Wunder beten. Wir sollen nicht von einem Wunder zum nächsten springen. Auch das nicht, überhaupt nicht. Aber Gott macht viele Wunder. Und Gott macht auch in unserem Leben viele Wunder. Und wenn du jetzt hier sitzt und denkst, oh ja, mir fällt nichts ein oder eigentlich in meinem Leben ist es nicht so, dann will ich dich auch ganz einfach dazu auffordern. Denk aber einfach darüber nach. Lass doch diese Vergangenheit in deinem Leben durchgehen und du wirst sehen, Gott hat viele Dinge gemacht. Vielleicht hast du mal kein Geld gehabt und Gott hat Geld geschenkt. Vielleicht ist es bei einer Geburt von deinem Kind irgendwas schiefgelaufen und deine Frau oder dein Kind, die so in der Lebensgefahr geschwebt und trotzdem haben sie überlebt. Und ich bin fest davon überzeugt, jeder von euch hat noch viel mehr Geschichten und deswegen könnt ihr auch vielleicht heute am Mittagstisch einfach mal darüber reden, was Gott in eurem Leben gemacht hat und auch wirklich solche Geschichten zu erzählen. Aber wenn du immer noch sitzt und denkst, mir fällt aber nichts ein. Mein Leben ist langweilig, ich habe nicht so coole Sachen. Dann will ich dich an die, man könnte sagen, an die Krone deiner Vergangenheit erinnern. An die Geschichte der Geschichten von deinem Leben. Und das ist unsere Rettung. Unsere Rettung ist das größte Wunder, das Gott gemacht hat in unserem Leben. Und da wird diese Geschichte von dem Jordan, wie er das stehen hat lassen, in den Schatten gestellt. Du und ich, wir sind gerettet worden. Und das ist nicht so, selbstverständlich, ich bin in der Gemeinde aufgewachsen, bin zur Kinderschule gegangen, zur Jungscha, zur Jugend, habe mich taufen lassen und dann bin ich halt gerettet. Nein, das ist überhaupt nichts Kleines, es ist überhaupt nichts Einfaches. Es ist und bleibt das größte Wunder, das wir jemals erleben können. Gott nimmt ein Herz, das steinern ist. Gott nimmt ein Herz, das nichts von ihm wissen will. Gott nimmt ein Herz, das ihn hasst. Gott nimmt ein Herz, das stolz ist, das egoistisch ist, das faul ist, das zornig ist, das ungeduldig ist. Das waren wir alles. Wir waren solche Menschen. Wir waren Sünder, die verloren waren. Wir waren Sünder, die tot waren. Aber Gott hat durch das Wunder am Kreuz ein Wunder in deinem und meinem Leben machen können. Er hat dich und er hat mich zu neuem Leben lebendig gemacht. Er hat uns auferweckt. Er hat uns gerettet. Und das liegt nicht daran, weil wir besonders gut waren. Das liegt nicht daran, weil wir es uns verdient haben. Es liegt daran, weil Gott wohlwollend uns gegenüber ist. Es liegt daran, weil Gott es in der Hand hat und weil Gott es wollte. Es ist allein Gottes Gnade. Und wir kennen wahrscheinlich auch diesen Vers aus Offenbarung 21, Vers 6. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Gott ist derjenige, der in unserem Leben angefangen hat. Gott ist derjenige, der uns zum Glauben geführt hat, der uns gerettet hat. Und Gott ist auch derjenige, der all das auch abschließen wird. Und das sehen wir auch in der Geschichte von Josua. Was war mit der Bundeslade? Die Bundeslade ist vorgezogen, zuerst in den Jordan hinein. Dann ist das Volk hindurchgezogen und danach ist die Bundeslade als letztes wieder raus. Und so sehen wir es auch in unserem Leben. Sei es im Glauben oder im Problem, Gott geht vor und Gott geht nach. Und Gott musste uns nicht retten. Aber er wollte es. Und somit ist es das größte Wunder, das wir jemals erlebt haben und jemals erleben werden in unserem Leben. Unsere Rettung ist, man könnte sagen, ein Bild von Gott. Und Gott ist der Künstler und wir sind sein Meisterstück. Und ich schaue in mein Leben und ich merke, wie oft ich undankbar bin. Ich merke, wie oft es für mich selbstverständlich ist. Es ist selbstverständlich, in die Gemeinde zu gehen, irgendwie selbstverständlich, gläubig zu sein. Es ist selbstverständlich und irgendwie auch nicht mehr so besonders. Und die meisten Tage vergesse ich das, was Gott für mich gemacht hat. Vergesse ich es, dass ich jeden Tag seine Gnade brauche. Vergesse ich es, dass er mir meine Sünden ganz vergeben hat. Vergesse ich es, dass er so gnädig war zu mir. Und da gibt es eine relativ einfache Lösung und das ist, indem wir Gottes Wort gehorsam sind, indem wir das machen, was er uns sagt und das ist, diese Erinnerung weiterzugeben, weil unsere Rettung ist eine Erinnerung in unserem Leben. Unsere Rettung ist eine abgeschlossene Sache und diese Erinnerung hat, wie im ersten Punkt gesagt, Gott geschafft. Und jetzt liegt es an uns, diese Erinnerung weiterzugeben, liegt es an uns, dieses Wunder nicht zu vergessen. Nun, und so kommen wir zum zweiten Punkt. Wir geben die Erinnerung an, und ich will damit anfangen, an uns weiter. Nicht an irgendjemanden, nicht an alle möglichen, sondern wir fangen zuerst an, und vielleicht hört es sich im Anfang komisch an, aber wir fangen damit an, diese Erinnerung, die wir selbst erlebt haben, uns selbst wiederzugeben oder uns selbst weiterzugeben. Und ich will noch mal den letzten Vers vorlesen von Kapitel 4. Und zwar die zweite Hälfte, Kapitel 4, Vers 24 in Josua. Und da schreibt er, damit ihr den Herrn, euren Gott, fürchtet alle Tage. Also Josua oder beziehungsweise Gott begründet das Aufbauen von den Steinen und all diese Sachen, die sie machen müssen, damit sie Gott fürchten alle Tage. Also die Israeliten haben die Steine aufgebaut, damit sie Gott nicht vergessen. Und an dieser Stelle will ich vielleicht kurz auf diese Steine eingehen. Vielleicht ist es für manche etwas merkwürdig, weil wir das heutzutage nicht mehr machen. Aber damals war es gang und gäbe. Ich will einfach kurz ein paar Beispiele mit euch durchgehen. Zum Beispiel Jakob mit der Himmelsleiter hat auch einen Stein sogar gesalbt. 1. Mose 28, Vers 18. Oder bei Mose, als er gegen die Amalekiter gesiegt hat, 2. Mose 17, Vers 15. Später in Josua, wo die Fluch und Segen vorlesen, 8, Vers 30, an seinem Lebensende 24, Vers 7, wo Samuel im Krieg gegen die Philister ist, 1. Samuel 7, Vers 2, und Elia, als er einen Altar baut gegen die Baalspriester, 1. Könige 18. Und so sehen wir, in der ganzen Bibel kommt es oft vor, dass Menschen so Steine aufbauen und einfach so einen Haufen machen. Und es ist irgendwie für uns sehr fremd. Das wäre auch merkwürdig, wenn ich euch sagen würde, wisst ihr was, heute Nachmittag geht ihr nach Hause, nehmt ein paar Steine, stellt ihr bei euch in den Garten und wenn eure Nachbarn euch fragen, dann sagt ihr, ich habe die aufgestellt, damit ich Gott nicht vergesse und damit du auch weißt, dass Gott groß ist. Das ist irgendwie, nicht mehr unsere Kultur. Aber damals war es so, auch zum Beispiel die 10 Gebote, die wurden auch in Stein geschrieben. Und warum war das so? Sie hatten keine Papier, sie hatten kein Internet, sie hatten keine Zeit und keine Bibliothek. Sie mussten irgendwie diese Informationen aufschreiben oder irgendwie festhalten. Also was haben die genommen? Steine. Steine sind lange haltbar und so kann man sich eben lange an diese Dinge erinnern. Und deswegen einfach nur für uns als Erklärung, wir brauchen heutzutage keine Steine aufzubauen, aber wir sollen irgendwas machen, damit wir uns eben daran erinnern. Und was wir machen wollen oder was wir machen sollen, das will ich mit euch anschauen und der erste Punkt ist, dass wir es an uns weitergeben wollen. Und Gott hat uns etwas geschenkt, was wir oft machen, das ist das Abendmahl. Warum feiern wir das Abendmahl? 1. Korinther 11, Vers 24, und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Also wir feiern das Abendmahl aus diesem Grund, natürlich, indem wir für andere ein Zeugnis sind, aber auch aus diesem Grund, damit wir es nicht vergessen. Damit wir nicht vergessen, wir sind gerettet und wir brauchen Gottes Gnade. Das Zweite ist zum Beispiel durch Lieder. Wir singen oft Lieder und Gott hat einfach den Menschen so geschaffen, dass wenn ein Text und eine Melodie zusammenpassen, das in unserem Gedächtnis bleibt. Und viele von euch summen bestimmt irgendwelche Lieder, vielen von euch fallen bestimmt immer wieder irgendwelche Phrasen von Liedern ein. Und bestimmt habt ihr es auch schon erlebt, in schwierigen Situationen haben euch Lieder so oft geholfen. Und es ist ein, ja, etwas, was Gott uns geschenkt hat. Und ich will da vorlesen, Psalm 105, singt ihm Psalmen, singt über alle seine Wunderwerke. Und Vers 5, erinnert euch an seine Wunderwerke, die er getan hat, an seine Wunderzeichen und an die Gerichte seines Mundes. Also wir singen natürlich, um uns gegenseitig zu ermutigen, aber um uns selbst daran zu erinnern, dass wir gerettet sind und dass Gott uns gerettet hat. Und das Dritte ist, wahrscheinlich am bekanntesten, aber sehr oft vernachlässigt, die Bibel zu lesen. Nicht einmal die Woche, also nicht, wenn man hier vor der im Gottesdienst die Textlesung hat, auch nicht zweimal die Woche, am Sonntag und am Mittwoch in der Bibelstunde, sondern jeden Tag zu Hause. Und wir müssen dazu gar nicht weit blättern, Josua 1, Vers 8, da steht geschrieben, dass, Josua, wenn du mal Zeit hast und wenn du mal Lust hast, wenn du nicht zu müde bist und wenn es dir halt mal reinpasst, wenn es nicht zu stressig ist, dann kannst du auch mal ein Kapitel in der Bibel lesen. Nein, was steht hier geschrieben? Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst darüber nachsinnen, Tag und Nacht. Also es ist egal, wie viel du zu tun hast. Es ist egal, ob du müde bist. Es ist egal, ob es dir vielleicht nicht reinpasst. Wir alle haben viel zu tun. Aber das ist etwas, wozu wir uns Zeit nehmen müssen. Wozu wir uns hinsetzen müssen und lesen müssen. Alleine, aufrichtig und jeden Tag. Das ist ein Fundament von unserem Glauben. Und deswegen ist es so wichtig, wir müssen die Bibel lesen, damit wir die Erinnerung an uns weitergeben. Und das Letzte ist, Gebete aufzuschreiben. Da hinten ist keine Bibelstelle, wie ihr seht. Und ich habe es auch nicht in der Bibel gefunden. Es ist, man könnte sagen, einfach nur meine Meinung, die ich euch jetzt so weitergebe. Deswegen, wenn es nicht so, also wenn es euch nicht so gefällt, dann müsst ihr es auch nicht machen. Aber ich dachte, es ist eine gute Hilfe, Gebete aufzuschreiben. Es ist etwas Komisches und es ist etwas, was wir überhaupt eigentlich nie machen. Aber hinzugehen und ein kleines Büchlein zu kaufen, ein Notizbuch und sich hinzusetzen und die Gebete aufzuschreiben, ist meiner Meinung nach etwas sehr Gutes. Und warum? Weil wir können irgendwann mal Jahre später, Jahrzehnte später, das heißt, wenn es uns gut geht und wenn wir es vergessen haben oder wenn es uns schlecht geht, dieses Büchlein aufschlagen und diese Gebete durchlesen. Und wozu machen wir das? Damit wir uns daran erinnern und dankbar sind dafür. Wir kennen zum Beispiel Psalm 50, Vers 15. Und rufe mich an, am Tag der Not, so will ich dich retten. Und du sollst mich ehren. Wir rufen Gott oft an. Wir beten oft zu ihm, wenn es uns schlecht geht. Aber wir vergessen sehr, sehr schnell, dass er sehr oft uns gerettet hat. Und deswegen dieses kleine Büchlein oder dieses Aufschreiben von Gebeten, das soll uns eine Hilfe sein, es eben nicht zu vergessen. Und ihr könnt es machen, ihr könnt es nicht machen, es ist eure Sache. Aber ich dachte, ich gebe es euch weiter, weil ich es ja sehr gut finde. Nun, und diese vier Dinge, ich weiß nicht, vielleicht helfen sie euch, bestimmt gibt es auch noch mehr. Das ist, wie wir es in uns selber weitergeben können. Aber wenn wir auch Josua weiterlesen, dann, und zwar in Vers 21, Kapitel 4, Vers 21, da steht geschrieben, und er sprach zu den Kindern Israel und sagte, wenn eure Kinder künftig ihre Väter fragen und sprechen, was bedeuten diese Steine, so sollt ihr es euren Kindern kundtun und sprechen, auf trockenem Boden ist Israel durch diesen Jordan gezogen. Also diese Steine sind nicht nur dazu da, dass wir uns selbst daran erinnern, sondern damit wir es an die nächste Generation weitergeben. Also wir sollen diese Erinnerung weitergeben. Ich weiß nicht, wie sportbegeistert ihr seid, aber jeder von euch kennt wahrscheinlich den Staffellauf in der Olympia. Es gibt verschiedene Disziplinen, aber es gibt auch eine Disziplin, das ist 4x100 Meter Staffellauf. Das heißt, es sind 4 Sprinter und der erste läuft los und dann nach 100 Meter, die haben dann so einen Stock, also so einen Staffel, und den übergeben sie dem nächsten und der läuft dann weiter. Und das ist dann eine große Runde, und also 400 Meter. Und die Olympia kennt wahrscheinlich auch jeder. Und zum Beispiel war im Jahr 2000, das war die Olympia in Sydney, da war die USA auch dabei, also die war jedes Jahr dabei. Und damals hat die USA Gold gewonnen. Die war auf dem Papier das beste Team und hat auch Gold gewonnen. Was bedeutet es, dass es auf dem Papier das beste Team war? Es bedeutet, diese vier einzelnen Läufer waren von der Zeit die schnellsten Läufer. Gut, dann bei der nächsten Olympia im Jahr 2004 in Athen war USA wieder das beste Team auf dem Papier. Also hatte wieder die schnellsten Läufer. Aber damals hat die USA nur Silber gewonnen. Nicht Gold, sondern nur Silber. Und warum? Weil sie diesen Stab ja nicht so gut übergeben haben. Es gab da so Probleme. Man muss sich auch vorstellen, der Läufer kommt und der andere läuft schon los und man muss es so im Laufen übergeben und hat man so Zonen. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Dann die nächste Olympia 2008 in Peking. Da war es wieder das beste Team auf dem Papier. Und sie wurden aber im Vorlauf schon disqualifiziert. Also die kamen gar nicht ins Finale und der Grund war, die haben diesen Stab verloren. Beim Übergeben, hingefallen, disqualifiziert. 2012 in London wurde ihnen selber aberkannt, das war jetzt wegen Doping, das ist etwas anderes gewesen, aber auch da waren sie das beste Team auf dem Papier. Dann 2016 in Rio, was war dort? Wieder das beste Team auf dem Papier, aber nicht für das Finale qualifiziert. Und warum? Schon wieder gab es Probleme bei diesem Übergabe von diesem Staffelstab. Irgendwie hat es ihnen an Abstimmung gefehlt, wieder nicht geklappt. Dann 2020 in Tokio, USA wieder die Besten und die Schnellsten auf dem Papier. Und was war? Die haben sich wieder nicht qualifiziert fürs Finale. 2024 in Paris, also letztes Jahr, wurden sie im Finale disqualifiziert und der Grund war, der Staffelstab wurde außerhalb der Zone übergeben. Irgendwie, ja, ein sehr eindrückliches Beispiel. Die USA hat von 2000 bis 2024 ein einziges Mal Gold, einmal Silber und fünfmal aus demselben Grund nicht Gold gewonnen. Also die Besten der Besten. Es gibt keine besseren Sportler, die Spitze von dieser Erde schafft es nicht, Gold zu gewinnen. Und der Grund ist, die haben diesen Staffelstab nicht übergeben. Und es soll für uns eine Warnung sein, weil wenn wir in das Volk Israel schauen, dann waren die eigentlich genauso wie die USA. Bei ihnen lief es auch nicht besser. Israel hat diese Aufgabe von Gott bekommen, es weiterzugeben. Israel soll diese Geschichte, diese Erinnerung an die nächste Generation weitergeben. Und was hat Israel gemacht? Sie hat es nicht gemacht. Wir lesen Richter 2, Vers 10. Und auch jenes ganze Geschlecht wurde zu den Vätern versammelt und ein anderes Geschlecht kam nach ihnen auf, das den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel gemacht hatte. Und warum kannten sie es nicht? Weil ihre Eltern es ihnen nicht weitergegeben haben. Weil die Generation vor ihnen diesen Staffelstab nicht weitergegeben hat. Weil die Generation vor ihnen es nicht gemacht hat, und diese Erinnerung, die Gott gemacht hat, nicht weitergegeben hat. Und deswegen soll es für uns eine Ermutigung sein, eine Warnung sein vielleicht auch, das trotzdem zu tun. Und ich will es einfach in zwei kurzen Beispielen machen, was wahrscheinlich auf der Hand liegt, dass wir es in der Erziehung machen müssen. 5. Mose 6, Vers 7. Und ich will alle Eltern dazu ermutigen, weiterzumachen. Eine Erziehung ist etwas, was sich sehr, sehr lange zieht. Ja, meistens 15 Jahre, 20 Jahre, wo man jeden Tag in diese Kinder investiert und manchmal geht vielleicht auch der Mut aus und manchmal sieht man es auch überhaupt nicht irgendwie, als ob nichts bringt. Aber ich will euch ermutigen, weiterzumachen und vor allem darin ermutigen, das weiterzugeben, was das Wichtigste ist und das ist, dass die Kinder lernen, Gott zu lieben und Gott zu kennen. Aber zu diesem Punkt will ich noch Jüngerschaft hinzufügen. Und Jüngerschaft ist etwas, was uns alle betrifft. Da gibt es niemanden, der irgendwie sagt, ah ja, ich irgendwie gehöre ich einfach nicht dazu. Nein, jeder von uns hat diese Aufgabe, das weiterzugeben, was Gott uns gegeben hat. Sei es Jüngerschaft in der Kinderstunde, in der Jungschar, in der Jugend, sei es in der Gebetspartnerschaft, in Taufpartnerschaft, egal was, sucht es euch aus. Jeder von uns hat diesen Auftrag, Jüngerschaft auszuleben, hat diesen Auftrag der nächsten Generation, auch wenn es nicht deine Kinder sind, auch wenn du nicht mit denen verwandt bist, aber trotzdem der nächsten Generation, das weiterzugeben, was Gott uns gegeben hat. Und das ist, dass er groß ist und dass er gnädig ist zu uns. Der dritte Unterpunkt ist, dass wir es an die ganze Welt weitergeben sollen. Und da können wir nochmal in Josua reingehen, und zwar Josua 4, Vers 24, diesmal den ersten Teil vom Vers, damit alle Völker der Erde die Hand erkennen, dass sie stark ist. Also diese Steine sind dazu da, dass jeder auf dieser Welt sieht, Gott ist groß, Gott ist stark und Gott ist ein lebendiger Gott. Und deswegen ist es auch an unserer Stelle oder unserer Aufgabe, genau das weiterzugeben. Nicht durch Steine, wie schon gesagt, sondern durch ein heiliges Leben und durch den Umgang mit unseren Mitmenschen. Und ich will hier einfach kurz diese vier Punkte sagen. Zum Beispiel in der Familie. Wie gehen wir in der Familie um? In der Gemeinde, auf der Arbeit und in der ganzen Welt. Wir sollen ein Leben führen, das von Liebe geprägt ist. Ein Leben führen, das von Heiligkeit geprägt ist. Und daran soll die Welt erkennen, dass wir zu Gott gehören. Und das ist ein Zeugnis für die ganze Welt. Nun, wir haben uns heute echt viele Punkte, Unterpunkte und Unterunterpunkte angeguckt. Auch wenn es jetzt, ich hoffe, das war nicht allzu verwirrend. Aber die Botschaft ist eigentlich eine sehr, sehr einfache, die wir uns heute angeschaut haben. Und das ist, Gott schafft Erinnerungen und wir geben sie an alle weiter. An uns, an die nächste Generation, an die ganze Welt. Wir geben es weiter. Und die größte Erinnerung, die er geschafft hat in unserem Leben, ist, dass er uns gerettet hat, ist, dass er uns gnädig war. Und diese Erinnerung lasst uns festhalten und diese Erinnerung weitergeben. Und zum Abschluss will ich noch vier Verse vorlesen, ihr dürft auch gerne mit aufschlagen, und zwar Psalm 103, die ersten vier Verse. Psalm 103, Abvers 1. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der da vergibt alle deine Ungerechtigkeit. Der da heilt alle deine Krankheiten. Der dein Leben erlöst von der Grube, der dich krönt mit Güte und Erbarmungen. Amen.